London, Mai 1483. My Lady, da ist ein abgerissener bretonischer Franziskaner an der Tür, der darauf besteht, euch zu sprechen, hörte Julian den jungen Priester sagen. Lasst ihn eintreten, antwortete Megan. Er ist ein sehr alter Freund. Die angelehnte Tür wurde geöffnet. Ohne die Kapuze abzustreifen, trat Julian ein und verneigte sich tief vor seiner Cousine. »Madame?« »Schließ die Tür, Vater Christopher«, bat sie ihren Kaplan. »Von innen oder von außen, my lady?« »Nein, nein, bleibt nur. Ich weiß, ihr habt eine Schwäche für Überraschungen.« Und an ihren Gast gewandt fügte sie hinzu, »Du kannst diesem lächerlichen Mummenschanz ein Ende machen, Julian. Vater Christopher ist mein neuer Beichtvater und über all meine dunklen Geheimnisse im Bilde.« Julian streifte die Kapuze ab, lächelte ihr zu, ergriff ihre Hand und führte sie an die Lippen. »Dunkle Geheimnisse, du?« »Ich wette, kein Priester in England langweilt sich beim Hören der Beichte so fürchterlich wie der arme Vater Christopher.« Er ließ sie los und streckte dem Priester die Rechte entgegen. »Julian of Warringham.« Der junge Geistliche bekreuzigte sich, schlug dann aber ein. »Eine Ehre, my Lord. Christopher Urswick.« »Wir wollen ganz offen sein«, sagte Megan, nachdem sie auf den Sesseln am Kamin Platz genommen hatten. »Vater Christophers Familie ist in Stanley seit Generationen verbunden. Mein fürsorglicher Gemahl hat ihn für mich ausgewählt, auf dass Vater Christopher über mein Seelenheil wache und es ihn sofort wissen lasse, sollte ich vom Pfad yorkistischer Gesinnung abweichen. Doch Vater Christopher hat in aller Stille die Seiten gewechselt und unterstützt unsere Sache. Ich vertraue ihm vollkommen und bitte dich, das Gleiche zu tun, Julian.« »Ich verlasse mich auf dein Urteil«, erwiderte er und holte einen gefalteten Pergamentbogen hervor. »Hier.« Er brachte ihr immer einen Brief von ihrem Sohn mit und beförderte die ihren in Gegenrichtung. Megans Augen strahlten. »Entschuldigt mich einen Augenblick«, bat sie, stand auf und ging ans Fenster, um Richmonds Schreiben zu lesen. Julian betrachtete seine Cousine. Kopf und Hals waren wie schon seit Jahren von einem weißen Schleier bedeckt, der ihr das Aussehen einer Nonne verlieh. Ihre Bewegungen waren ein wenig zögerlich, was daran lag, dass sie an Rheumatismus litt, aber ihre schönen Augen strahlten dieselbe heitere Gelassenheit aus wie eh und je. Dabei waren es alles andere als leichte Jahre für sie gewesen. Nachdem ihr Sohn geflohen und ihr zweiter Gemahl gestorben war, hatte der König ihr zu verstehen gegeben, dass er es außerordentlich begrüßen würde, wenn sie dieses Mal einen Yorkisten heiratete. Megan hatte es nie gesagt, aber Julian ahnte, dass Edward of March ihr mit Enteignung gedroht hatte. Wäre es nur um sie gegangen, hätte Megan sich vermutlich nicht erpressen lassen. Aber ihr Geld und ihr Einfluss waren vonnöten, wenn ihr Sohn je die Chance haben sollte, den englischen Thron zu besteigen. Also hatte sie Thomas Lord Stanley geheiratet, den Steward des königlichen Haushalts, der den Lancastrianern im langen Krieg gegen die Yorkisten so manche bittere Niederlage beigebracht hatte. Viele der verbliebenen Lancastrianer in England hatten Megan Verrat vorgeworfen. Was ihre einstigen Freunde ihr vor allem so übel nahmen, war dies. Stanley betete seine Frau an und machte keinen Hehl daraus. Megan dankte es ihm mit Zuneigung und Herzlichkeit, auch wenn sie hinter seinem Rücken Ränke schmiedete, um ihren Sohn auf den Thron zu bringen. Es war auf eine etwas bizarre Weise eine glückliche Ehe. Und das konnten ihr viele nicht vergeben. Mit kleinen Schritten kam sie zum Kamin zurück, und Vater Christopher stand auf, um ihr in den Sessel zu helfen. Sie akzeptierte es mit einer Selbstverständlichkeit, die Julian allerhand über ihr Vertrauensverhältnis und ebenso über Megans Rheumatismus verriet. »Was schreibt er mir nicht?«, fragte sie Julian. »Ich weiß ja nicht, was drinsteht, und ich hätte jeden Eid geschworen, dass dein Sohn zu niemandem offener ist als zu dir.« »Nein. Unangenehmes berichtet er mir nur, wenn es unvermeidbar ist.« Diesen Fehler beging Julian nicht. Herzog François hat ihn unter Hausarrest gestellt, sobald er von Edwards Tod erfahren hat. Der Herzog ist nervös. Sein Nachbar, König Louis von Frankreich, trachtet danach, sich die Bretagne einzuverleiben. Vermutlich glaubt François, dass er ihn sich nur mit Unterstützung des englischen Königs vom Leibe halten kann. Und zufällig verwahrt er etwas, das das yorkistische Königshaus so furchtbar gern in die Finger bekommen würde. Andererseits schätzt er deinen Sohn und Jasper sehr. Ich glaube, er ist hin und her gerissen zwischen Staatsräson und seinem Gewissen. Louis ist schwer krank, warf Vater Christopher ein. Ich denke nicht, dass er François noch lange Schwierigkeiten machen wird. Die erste entscheidende Frage ist, ob sein Sohn die rücksichtslose Expansionspolitik fortsetzt oder nicht, befand Meghan. Und die zweite entscheidende Frage ist, wie sich der Machtkampf zwischen Gloucester und dem Bruder der Königin hier in England entscheidet. Elizabeth war mir immer zugetan und hatte Mitgefühl für meinen Sohn im Exil. Sie würde ihren Bruder und den kleinen König sicher dazu bewegen, ihn in Frieden zu lassen. Wenn aber Richard of Gloucester sich durchsetzt, dann wird es sehr finster für uns aussehen. Ehe es brenzlig wird, suchen wir uns ein neues Exil, versprach Julian. Vielleicht bei deinem Cousin, dem König von Portugal. Zu weit weg von England, widersprach sie. Mit einem modernen, schnellen Schiff wie meinem ist Portugal nicht zu weit weg, um rasch handeln zu können. Mir scheint, Meghan unterbrach sich verdutzt, weil Julian plötzlich aufgesprungen war, die Kapuze hochschlug, zu der Gebetsbank in der Ecke stürzte und sich dort auf die Knie warf. Dann hörte sie, was ihn aufgeschreckt hatte. Eilige Schritte näherten sich. Im nächsten Moment kam Thomas Lord Stanley hereingestürmt. »Meghan, Vater Christopher, Bruder, ich bedauere, eure Einkehr zu stören. Was ist denn geschehen, mein Lieber?« fragte Meghan. »Ein Bote kam vorhin aus Northampton. Gloucester und der Duke of Buckingham haben den Prince of Wales auf dem Weg nach Süden abgefangen und dessen Onkel Earl Rivers verhaftet. Gloucester behauptet, Rivers habe ein Komplott gegen den Prinzen geschmiedet.«
»Und glaubst du das?«
»Es ist fast unvorstellbar. Earl Rivers war dem Jungen seit Jahren so etwas wie Vater und Mutter in einer Person, nicht wahr? Aber ich habe auch keinen Grund, Gloucesters Worte anzuzweifeln. Er hat seinem Bruder, dem König, jahrelang aufopferungsvoll und selbstlos gedient. Und ich schätze, genauso dient er nun dessen Sohn.« Julian erstickte fast an der Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag. »Doch die Königin hat offenbar Zweifel an Gloucesters Motiven«, fuhr Stanley fort. »Sie ist in Westminster Abbey ins Asyl gegangen, Meghan, mit ihren Töchtern und ihrem jüngeren Sohn, dem Duke of York. Arme Elizabeth, wünschst du, dass ich nach ihr sehe? Das wäre ein Segen. Ich muss zurück in den Palast.« Aus dem Augenwinkel sah Julian, wie Stanley ihr dankbar beide Hände küsste. Dann eilte der Steward des königlichen Haushalts wieder hinaus. Julian stand von der Gebetsbank auf, verschränkte die Arme und fragte, »Woher deine plötzliche Sorge um die yorkistische Königin?«
»Meine Sorge um Elizabeth kommt keineswegs plötzlich. Die letzten Jahre waren sehr bitter für sie. Edward hat es an jeglicher Diskretion mangeln lassen und sie mit seinen Schamlosigkeiten zum Gespött gemacht. Eine betrogene Königin hat nicht viele Freunde.«
»Aber sie hatte dich«, erwiderte er mit einem Lächeln.
»So ist es. Und ich habe bei unseren vertraulichen Gesprächen von Mutter zu Mutter hin und wieder Gelegenheit gefunden, bei Elizabeth für eine Ehe zwischen meinem Sohn und ihrer Tochter zu werben.«
Julian brach in Gelächter aus. »Wärst du nicht meine beinahe heilige Cousine Meghan Beaufort, käme ich kaum umhin, dich ein durchtriebenes Luder zu nennen.«